In der Rückschau kann ich jetzt überlachen, aber wenn man mal 250 Euro für drei Flaschen Kochsalzlösung ausgegeben hat, da kann man sich vorstellen, was da für eine Verzweiflung drin steckt. Ne? Also das war wirklich Wahnsinn. Und ich bin dann mit, ja, wie alt war ich da? Ich schätze 28, 29. Also da habe ich zu Hause die Unterlagen zur Beantragung der Erwerbsunfähigkeitsrente liegen gehabt, weil ich gedacht habe, du schaffst das nicht.
In diesem Podcast geht es um Menschen und ihre spannenden Geschichten. Es sind Geschichten, die dein Leben verändern können. Hol die Inspiration von tollen Persönlichkeiten, die so sind wie du und ich. Hör auf deine innere Stimme, hör auf dein Herz und bleib dran. Deine Anna. Hallo du da draußen. Wie schön, dass du wieder dabei bist. Heute begrüße ich Miriam. Miriam ist 40 Jahre alt. Sie ist Mutter von zwei Kids im Alter von 5 und 2 und wohnt mit ihrer Familie im Raum Siegen. Miriam ist im Siegerland mit ihrer Familie aufgewachsen. Unser Weg mit Miriam hat sich vor circa 8 bis 9 Jahren das erste Mal gekreuzt. Das war beruflich. Nach so langer Zeit hat uns unser Hobby Social Media, im speziellen Instagram, wieder verbunden. So kamen wir wieder in Kontakt. Heute sprechen wir gemeinsam mit Miriam über ihre Geschichte und gleichzeitig ihren Weg im Umgang mit einer chronischen Erkrankung. Worum es da genau geht, erzählt uns Miriam gleich selbst. Hallo, liebe Miriam. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Und ja, wie geht es dir heute?
Ja, hallo Anna. Ich freue mich auch, dass wir das heute machen. Ja, ich habe schon gesagt, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ja, wir starten einfach mal da rein.
Das liegt in der Natur der Sache und vollkommen in Ordnung. Tatsächlich bin ich auch immer wieder ein bisschen aufgeregt, was aber, ich glaube, der Sache ganz gut tut.
Ja, und um auf deine Frage zu kommen, ja, mir geht es heute gut. Also ich bin ein bisschen unausgeschlafen. Das ist im Leben mit zwei kleinen Kindern nicht unüblich, denke ich. Aber ansonsten geht es mir wirklich gut. Vielen Dank. Ich hoffe, dir auch.
Mir auch. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich habe ja noch gar nicht gesagt, warum es geht bei deiner chronischen Erkrankung. Darauf zielt auch so ein bisschen meine Frage hin. Insofern, das ist nicht selbstverständlich, dass du jetzt ohne Schmerzen hier sitzt. Vielleicht erkläre ich das so ein bisschen und du natürlich dann noch genauer. Wir sprechen über deine chronische Erkrankung, das ist Migräne. Ne? Auch wenn diese Diagnose oder dieser Begriff ziemlich geläufig ist, magst du uns trotzdem erklären, was Migräne eigentlich ist und mit welchen Symptomen du, also du im Speziellen, in deinem Alltag so lebst?
Ja, genau. Also Migräne hat sicherlich jeder schon mal irgendwie gehört. Migräne ist eine neurologische Erkrankung. Das Erste, was jeder weiß, irgendwie, ja, da hat man halt Kopfschmerzen. Ja, Migräne ist aber sehr viel mehr als nur Kopfschmerzen. Migräne tritt attackenartig auf. Das heißt, die meisten Menschen haben halt in gewissen Abständen Migräne. Das kann alle paar Tage sein, alle paar Wochen. Manche haben das auch nur alle paar Monate. Die Schmerzen sind in der Regel pulsierend, klopfend, sind ziemlich stark beeinträchtigend. Also es ist nicht so wie mit, ja, ich habe halt mal ein bisschen Kopfweh, dann gehe ich spazieren oder trinke ein Glas Wasser und dann geht es halt. Sondern den meisten Menschen geht es wirklich so, dass sie dadurch sehr stark beeinträchtigt sind und ihrem normalen Tagesablauf dann auch so nicht mehr nachgehen können. Und dazu kommen halt bei vielen Leuten noch Begleitsymptome, dass sie dann halt lichtempfindlich sind, lärmempfindlich sind. Viele haben dann auch mit Übelkeit zu kämpfen, müssen sich erbrechen zum Beispiel auch. Und wenn das alles zusammenkommt, dann kann man sich vorstellen, okay, einen normalen Tag so zu überstehen, ist dann kaum möglich. Und was noch dazu kommt, bei ungefähr so 10-15% der Migränepatienten, das ist eine sogenannte Aura. Das ist etwas, was vor der Migräneattacke passiert. Das äußert sich zumeist durch Sehstörungen. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wenn man jetzt so gar keine Idee davon hat, als wenn man so ein bisschen zu lange in die Sonne geschaut hat. Ne, dann blitzt und flimmert das ja schon mal so ein bisschen vor den Augen. So fängt das halt oft an. Und das breitet sich dann aber aus und ist oft so, dass dann so eine Gesichtshälfte ja wirklich wie so ein Sehfeldausfall ist. Es blitzt und flimmert halt bei manchen kreisförmig, eckig, in ja verschiedensten Formen. Also da gibt es ganz unterschiedlichste Ausprägungen. Und wenn es halt ganz schlimm oder ganz dumm kommt, kann es auch sein, dass man Sprechstörungen hat, dass man Lähmungserscheinungen hat in einem Arm oder in einer Gesichtshälfte, in der Körperhälfte, dass die Zunge taub wird. Also da gibt es wirklich mannigfaltige Ausprägungen. Das ist aber jetzt in der Heftigkeit bei mir zum Glück nur selten der Fall. Aber diese Migräne mit Aura habe ich also auch. Das heißt also, vor jeder Migräneattacke habe ich diese Aura. Das dauert in der Regel so 20 bis 30 Minuten. Und dann bildet sich das zurück und danach kommen dann eben die Kopfschmerzen. Mhm. Und bei den meisten Leuten, die Migräne haben, ist es also tatsächlich so, dass wirklich diese Kopfschmerzen wie aus dem Nichts dann halt anfangen. Bei mir ist es halt eben durch die Aura bedingt so, dass ich dann halt schon merke, ah, okay, es geht dann halt jetzt los und kann mich dann ja mehr oder minder halt irgendwie drauf einstellen. Ist dann vielleicht sogar irgendwie noch von Vorteil, dass man das merkt. Auch wenn so eine Aura natürlich sehr, sehr unangenehm ist. Ja. Also das erstmal so zur Erklärung von, was ist denn Migräne überhaupt und was unterscheidet halt Migräne von, ich sag mal in Anführungszeichen, normalen Kopfschmerzen. Es beeinträchtigt halt sehr viel stärker und man kriegt es auch nicht weg, indem man zum Beispiel das berühmte Glas Wasser trinkt oder mal einen Kaffee oder eine Paracetamol nimmt, einen Spaziergang macht oder sonst was. Im Gegenteil wird Migräne durch Bewegung zum Beispiel nur schlimmer statt besser. Ja, das so zur Erklärung der Sache an sich.
Als erstes, Miriam, das habe ich am Anfang vielleicht gar nicht bedacht oder vergessen. Erstmal danke für deine Bereitschaft. Danke dafür, dass du dich bereit erklärt hast, diese Aufklärungsarbeit mit mir gemeinsam hier zu machen, weil ich glaube, das ist auch nicht so ganz einfach. Das betrifft dich persönlich und du wirst ja jetzt auch persönlich, wenn wir über deinen Alltag sprechen, so vielen Dankeschön. Ich glaube auch, dass es vielleicht oder hoffentlich einigen hilft, die einfach zuhören und mit betroffen sind und sich verstanden fühlen dadurch. Meine Frage ist, genau, das war jetzt sehr allgemein, vielleicht, wenn wir jetzt auf dein Leben genau schauen oder in deinen Alltag, was bedeutet Migräne für dich? Vielleicht als vorab eine Frage, wie lange hast du das schon? Also hast du das schon immer gehabt oder ist das irgendwann zu bestimmten Zeitpunkt aufgetreten? Kannst du dich daran erinnern?
Nein, also ich habe das eigentlich schon seit meiner Kindheit, denke ich. Also an Kopfschmerzen kann ich mich eigentlich schon immer erinnern. Soweit ich weiß, ist das auch tatsächlich in meiner Kindheit, also schon vor der Jugendzeit, diagnostiziert worden. Wann das jetzt wirklich dann Migräne hieß, ob ich da jetzt 8 oder 10 oder 12 war, das kann ich nicht so genau sagen. Mhm. Grundsätzlich ist es so, dass man mit Migräne an sich eigentlich gut leben kann und alt werden kann und die meisten Leute halt wirklich, ich sag mal, alle 4, 6 oder 8 Wochen so eine Attacke haben. Die dauert in der Regel bis zu 72 Stunden und gut behandelt natürlich kürzer. Man hat wahnsinnige Kopfschmerzen, das ist alles nicht spaßig und nicht schön. Aber es geht dann halt vorbei, man steht am nächsten Tag wieder auf und dann ist es halt gut. Also völlig überflüssig, braucht kein Mensch. Aber das ist halt viele Jahre bei mir so gewesen. Damit kommt man irgendwie klar. Ist nicht schön, aber damit lebt sich's halt irgendwie. Mhm. Und was bei mir dann halt irgendwann anders geworden ist, ist, dass die Migräne sich halt im Laufe der Jahre verändert hat. Und das ging dann bei mir los so mit, ja, ich glaube so mit Mitte 20, dass die Migräneattacken einfach immer öfter kamen. Also ich erinnere mich noch so an meine Ausbildungszeit, da war ich 18, 19, da kam das also, wie gesagt, so klassisch alle 6 bis 8 Wochen. Da war das halt einen Tag lang so und am nächsten Tag war es weg und dann war es halt gut. Und dann wurde das halt immer öfter und ich bekam die Attacken auch einfach nicht behandelt. Also es gab kein Medikament, was dagegen geholfen hat, habe ich übrigens bis zum heutigen Tage nicht. Es gibt eigentlich spezielle Medikamente, das sind sogenannte Triptane, die sind speziell gegen Migräne. Die helfen also auch nicht bei anderen Kopfschmerzen, wirklich nur bei Migräne, die ich ausprobiert habe. Da gibt es verschiedene von und habe mit diversen Schmerztherapeuten, Neurologen und so weiter da alles durchprobiert. Es hilft halt leider einfach nicht. Die Migräneattacken wurden einfach immer häufiger und dadurch, dass ich sie auch nicht behandeln konnte, auch einfach immer länger. Und ich hatte also immer mehr Ausfälle dadurch. Und ja, wie gesagt, das war so mit Mitte 20. Ja, und da kann man sich vorstellen, wenn man dann da steht als junger Mensch, auch mitten im Berufsleben und feststellt, ich kann da nichts machen und ich melde mich hier ständig und immer wieder krank und gehe von der Arbeit nach Hause und es geht einfach nicht mehr. Das ist einfach unheimlich frustrierend gewesen. Also das war eine Zeit, ja, ich konnte mir das auch nicht erklären. Mhm. Also es gab keine Auslöser für mich. Also man spricht bei Migräne von sogenannten Triggern, die das dann auslösen. Also es sind nicht die Ursachen. Also Ursache ist einfach eine, ja, man geht von einer genetischen Disposition aus und da kann man auch nichts dran drehen. Man hat das oder man hat es eben nicht. Aber es gibt halt verschiedene Auslöser, die oftmals dann auch zusammenkommen müssen, um so eine Attacke auszulösen. Wenn man aber dann irgendwann im Monat nicht mehr eine Migräneattacke hat, sondern und auch nicht nur zwei, sondern von 30 Tagen irgendwann 20, 25 Tage Migräne hat, dann weißt du irgendwann nicht mehr, wo ist denn da der Auslöser? Also dann sieht man den Wald auch vor lauter Bäumen nicht mehr. Das war so der Weg, ne, dass die Attacken immer mehr und immer mehr und irgendwann auch immer länger und immer länger wurden. Also das ist jetzt sehr verkürzt. Also das war eine Entwicklung über Jahre. Ne? Mhm. Also das hat sich nicht ergeben innerhalb von 3 Wochen, sondern das ist wirklich eine Entwicklung über Jahre gewesen, ja.
Das bedeutet, du beschreibst das, also du kannst dich nicht genau erinnern, wann das losging. So im Alter zwischen 8 und 12, hattest du gesagt, kannst du dich so grob an Kopfschmerzen erinnern. Und dieser gewaltige Moment, war nicht Moment, sondern eine längere Phase, war so Mitte 20 in deinem Leben, während der Ausbildung und danach, so habe ich das verstanden auch, als du gerade vielleicht am Anfang deines Berufslebens warst und extremst natürlich unsicher, wahrscheinlich mit Unsicherheit geplagt, grundsätzlich, so wie jeder junge Mensch, zusätzlich zu deinen Schmerzen und ja einfach auch, wie soll ich das sagen, Gelähmtheit. Ne? Also man kann sich dann ja auch nicht bewegen. Oder wie hast du denn den Alltag überstanden? Also wenn du jetzt sagst, das war schon, habe ich das richtig verstanden, schon in der Ausbildung, dann bist du nach Hause gegangen.
Nein, genau. Da hätte ich jetzt auch noch mal eingehakt. Also ja. Während der Ausbildungszeit war es also tatsächlich noch so alle 6 bis 8 Wochen. Das war dann, habe ich meinem Arbeitgeber damals dann irgendwann gesagt, ich habe das halt ab und zu und dann war das halt so. Ich meine, jeder Mensch ist mal krank und dann bin ich nach Hause gegangen oder habe mich abholen lassen und dann war das so. War jetzt nicht toll, aber andere Leute sind auch mal krank und dann war das jetzt nicht. Das fing tatsächlich erst dann im Berufsleben an, ne? Also so in den ersten Berufsjahren. Im Hotel. Ich komme ja aus der Hotellerie, so von der Ausbildung her. Mhm. Und das ist ja was, wo man dann eben auch in vorderster Front steht, mit Gästen zu tun hat. Und wenn man da dann steht und mit jemandem spricht und auf einmal merkt, so, oh, es fängt jetzt an, hier zu flimmern vor meinen Augen und ich kann den Bildschirm nicht mehr richtig sehen, um den Gast hier einzubringen, das ist natürlich sehr, sehr unangenehm. Und es ist dann halt oft so gewesen, dadurch, dass so Tätigkeiten natürlich auch routiniert sind und ich wusste, was ich da mache, dass ich diese Anfangsphase immer noch ganz gut überbrücken konnte und dann einer Kollegin auch Bescheid sagen konnte, hey, ich merke, es geht jetzt hier los und ich muss dann aber halt irgendwie nach Hause. Also so habe ich mich da irgendwie einige Jahre noch ganz gut irgendwie durchgewurstelt, so dass es halt funktioniert hat, aber es wurde halt einfach immer mehr und immer mehr. Und wenn man sehr viele Schmerzen hat, kann man sich vorstellen, dass das macht ja auch einfach was mit einem. Mhm. Also nicht nur, dass man ja belastet ist dadurch, dass man sich krank melden muss, sondern auch einfach die Schmerzen an sich machen ja was mit einem. Nicht nur beruflich, sondern auch privat. Mhm. Also es hat dann wirklich Zeiten gegeben, ich sag mal so zwischen 25 und 30, ja, wo das so war, dass ich mich zum Beispiel gar nicht mehr verabredet habe. Also ich habe keine Verabredungen mehr getroffen, weil ich Angst gehabt habe, dass ich das am Ende sowieso wieder absagen muss.
Das heißt, du hast in dir selber keine Verlässlichkeit gespürt, zu sagen, du hast deinem Körper nicht vertraut, deinem Kopf nicht vertraut.
Ja, richtig. Mhm. Und damals war es halt einfach so, dass ich mich auch nicht in der Lage gesehen habe, mit den Schmerzen dann halt irgendwie etwas zu tun. Das ist später anders geworden. Darüber werden wir dann gleich noch sprechen, wie sich das im Laufe der Jahre verändert hat oder wie ich das geschafft habe, dann trotz der Migräne, weil die ist ja nicht weggegangen, aber wie ich das geschafft habe, trotz der Migräne und trotz Schmerzen irgendwie mein Leben wieder zu leben. Mhm. Aber damals bin ich echt in einer Phase gewesen, dass ich gedacht habe, wie willst du dein Leben jetzt so bestreiten? Mhm. Also sowohl beruflich als auch privat. Und auch in der Partnerschaft war das natürlich unheimlich schwierig, auch für meinen heutigen Mann. Und der hat natürlich auch daneben gesessen und war hilflos. Und auch aus der heutigen Sicht denke ich mir, das ist unheimlich schwierig für ihn gewesen. Denn eine Schmerzerkrankung ist eine Erkrankung, die man ja eben auch einfach nicht sieht. Hm. Und man kann nichts tun. Man sitzt daneben und man kann nichts tun. Und ich habe natürlich sehr vieles dann auch versucht. Ne? Also natürlich bin ich bei verschiedenen Ärzten und Ärztinnen gewesen. Ich bin in einer Schmerzklinik gewesen. Ich bin bei einem Schmerztherapeuten gewesen. Ich habe verschiedene Medikamente zur Prophylaxe versucht. Ich habe sehr viel Geld und Zeit rausgehauen für irgendwelche dubiosen Heilsversprechen. Denn natürlich, man probiert ja alles aus. Ne, denn wie gesagt, gerade als junger Mensch denken sie, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein, dass das hier nichts hilft und du musst doch jetzt was machen und irgendwie muss das besser werden.
Dazu hast du mal einen Beitrag geschrieben, richtig? Auf Instagram erinnere ich mich gerade.
Ja,
über diese
mehrere.
Oder mehrere. Über deine dubiosen Erfahrungen bei irgendwelchen Heilpraktikern, ja.
Also in der Rückschau kann ich jetzt wirklich
darüber lachen.
Aber wenn man mal 250 Euro für drei Flaschen Kochsalzlösung ausgegeben hat, da kann man sich vorstellen, was da für eine Verzweiflung drin steckt.
Verstehe.
Mhm. Ja, also das war wirklich Wahnsinn. Und ich bin dann mit, ja, wie alt war ich da? Ich schätze 28, 29, also da habe ich zu Hause die Unterlagen zur Beantragung der Erwerbsunfähigkeitsrente liegen gehabt, weil ich gedacht habe, du schaffst das nicht. Ich bin dann eine Zeit lang auch arbeitslos gewesen. Also ich hatte meine Stelle damals erst schon reduziert, also von Vollzeit reduziert auf 75%. Mein Vertrag ist dann nicht verlängert worden, weil das auch nicht das war, was der Arbeitgeber sich vorgestellt hatte. Nur 75%, klar, konnte ich auch verstehen. Habe dann nicht sofort was Neues gefunden, habe mich noch weiterqualifiziert und habe auch diese Weiterqualifizierung trotz Ausfallquote super gut abgeschlossen. Also in den Zeiten, wo ich keine Ausfälle hatte, habe ich das alles durchgezogen. Das war überhaupt kein Ding. Aber ich war halt ständig wieder rausgehauen und ich habe gedacht, so kannst du doch nicht arbeiten. Also das macht doch auch kein Arbeitgeber mit. Mhm. Und hatte tatsächlich diese Unterlagen da liegen und habe gedacht, ja, du musst diesen Antrag stellen, dass du kannst so nicht arbeiten. Das funktioniert ja so alles nicht. Und ja, das war kurz bevor unsere Wege sich gekreuzt haben.
Denn zu diesem Zeitpunkt hast du dann irgendeine Entscheidung getroffen für dich.
Ja.
Eine richtige Entscheidung. Ja.
Mhm. Erzähl mal. Ich meine, auch diese Entscheidung, das war ja nichts, was ich von heute auf morgen für mich irgendwie beschlossen habe. Das ist ja alles ein Weg gewesen. Und das hat sich natürlich daraus auch ergeben, dass sich, wie gesagt, die Migräne ja verändert hat. Die Attacken wurden ja, wie gesagt, sehr häufig und sehr lang. Aber was für mich sich zum Vorteil entwickelt hat, war, dass diese Übelkeit und dieses Erbrechen, was ich halt aus meiner Kindheit und Jugend auch kannte, dass das komplett weggegangen ist. Mhm. Und das hat mir dann irgendwann ermöglicht zu sagen, du legst dich jetzt nicht mehr ins Bett, du ziehst dich jetzt nicht mehr zurück, du meldest dich nicht mehr jedes Mal sofort krank und gehst nach Hause, sondern du guckst jetzt mal, was du schaffen kannst, auch mit Schmerzen. Mhm. Denn das kann es einfach nicht mehr sein. Wie gesagt, das war nach dem Aufenthalt in der Schmerzklinik und nach Schmerztherapien und nach all diesen Geschichten, die ich da versucht habe. Und es hat alles nicht gefruchtet. Und ich habe mir gesagt, das kann es jetzt nicht sein. Du musst es jetzt anders probieren. Und habe mich dann damals ja beworben auf eine Stelle, eben wo wir uns dann auch getroffen haben. Und habe mich dann auf eine Teilzeitstelle beworben, wo ich 4 Stunden am Tag gearbeitet habe und mir gesagt habe, 4 Stunden, das ist überschaubar, das kannst du schaffen. Mhm. Denn mir war klar, bei der Schmerzfrequenz, die ich hatte, also wie gesagt, wir reden von 20 bis 25 Schmerztagen im Monat. Mhm. Wenn du dich nicht ständig krank melden willst, und ich meine, das macht kein Arbeitgeber mit, 20 von 30 Tagen krank melden macht keiner mit, das ist in Vollzeit unrealistisch, also 8 bis 9 Stunden am Tag da sitzen, das schaffst du nicht. Aber 4 Stunden, das schaffst du vielleicht. Also bewirbst du dich dafür. Und habe damals auch im Vorstellungsgespräch die Sache offen kommuniziert, weil ich mir einfach gesagt habe, was bringt es mir, das unter den Tisch fallen zu lassen und es nicht anzusprechen und hinterher dazu stehen, wenn es dann doch mal nicht geht, und die Leute fallen aus allen Wolken und wissen nicht, was ist denn da eigentlich los. Mhm. Ich habe das kommuniziert und ich weiß noch, dass dir das damals ganz gut gefallen hat und du auch gesagt hast, hey, das finde ich gut und mutig. Denn es hätte mir auch genauso gut passieren können, dass gesagt worden wäre, das binden wir uns jetzt hier nicht ans Bein. Und jetzt muss man natürlich auch ehrlicherweise dazu sagen, wir sprechen vom öffentlichen Dienst. Und da läuft natürlich manches noch mal ein bisschen anders als in der freien Wirtschaft. Und da sind diese Möglichkeiten auch noch mal ein bisschen anders. Und ich habe die Möglichkeit bekommen und habe die Stelle bekommen.
Vielleicht kann ich da ganz kurz auch was dazu sagen. Ich durfte tatsächlich bei diesem Vorstellungsgespräch damals mit dabei sein, damit wir unsere ZuhörerInnen mitnehmen. Und ich kann mich daran noch erinnern, ziemlich gut. Ich wusste jetzt nicht so genau, ob das jetzt 8 oder 9 Jahre her sind. Und genau, da saß du und ich weiß nicht, wir waren 3, 4 Leute vielleicht. Das war im öffentlichen Dienst so ein typisches Prozedere, dass jeder da mitsprechen darf. Und tatsächlich saßt du da und dann hast das offen angesprochen. Ich glaube, das stand sogar in deiner Bewerbung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und ich fand das total toll. Und nicht nur ich, sondern eigentlich schon fast alle. Und trotzdem wurde natürlich danach, als das Gespräch vorbei war, darüber kritisch diskutiert. Und das, ich fand das zu dem damaligen Zeitpunkt super cool, dass wir es irgendwie geschafft haben, in diesem Unternehmen, in diesem kleinen Unternehmen, diese Entscheidung zu treffen. Und würde natürlich gerade auch in deinem Fall dir und anderen Menschen Betroffenen mit dieser oder anderen Erkrankungen es wünschen, dass es so läuft. Ne? Und das ist aber wirklich jetzt hier in dem Fall ein gutes Beispiel, dass du das direkt angesprochen hast. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es in anderen Unternehmen eventuell anders ausgegangen wäre. Ne?
Lass mich kurz einhaken. Mir fällt auch wieder ein, warum das so Thema wurde. Öffentlicher Dienst, Schwerbehinderung. Ne, um das mal ganz offen und ehrlich zu sagen, ich habe einen Grad der Behinderung zuerkannt bekommen, schon vor vielen Jahren. Das kann man bekommen für eine solche chronische Erkrankung, das wissen auch viele nicht. Und im öffentlichen Dienst steht es ja in den Stellenausschreibungen schon so, dass Bewerbungen Schwerbehinderter ja auch ausdrücklich erwünscht sind. Und da hat man natürlich auch eher die Möglichkeit, das auch einfach anzugeben. Und man muss natürlich in den Vorstellungsgesprächen nicht sagen, worum es geht. Aber logischerweise, wenn man nicht gerade da im Rollstuhl sitzt oder eine sonstige offensichtliche Behinderung hat, tut man meines Erachtens gut daran, einfach zu sagen, um was es geht. Weil sonst ja einfach die Frage im Raum steht, ja, was ist denn da? Ne? Mhm. Und das war dann der Grund, warum ich das einfach auch thematisiert habe. Genau so ist es gewesen.
Und ich meine, es wurde dir sogar so eine Frage gestellt, von wegen, wie oft kommen denn die Anfälle? Ich meine, ja. Also ich habe mich da, also ich war da mit anwesend, habe nur gedacht, oh mein Gott, wie kann man so eine Frage stellen? Aber ja, diese Frage wurde gestellt und auf diese Frage hast du auch geantwortet. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, du hattest da irgendwas gesagt, von wegen jede 4 bis 6 Wochen. Kommt sowas? Ich bin mir nicht sicher. Weißt du das noch?
Die Frage war ja eher so, wie oft fallen Sie denn dann aus?
Ja, ganz genau.
Das ist ja das, was den Arbeitgeber interessiert. Wie oft fallen Sie denn dann aus?
Genau.
Und das habe ich ja wahrheitsgemäß beantwortet. Also nach bestem Wissen und Gewissen, wie oft fallen Sie denn aus? Und natürlich, es interessiert niemanden, wie viele Tage des Monats ich mit Migräne da sitze. Oder es hat zum damaligen Zeitpunkt niemand interessiert. Mhm. Und das war auch nicht wichtig. Also wichtig ist dem Arbeitgeber erstmal, machst du deinen Job oder nicht?
Genau.
Das habe ich beantwortet.
Das ist tatsächlich so gewesen, ja.
Das ist so gewesen. Und ja, ich meine, man muss sich vorstellen, ja, es ist jetzt, ich habe eben nochmal in meinen Unterlagen geguckt, das ist fast 10 Jahre her, dass ich angefangen habe, 9 Jahre, um genau zu sein. Mhm. Ja, ich war gerade 31 Jahre alt und natürlich war das nicht das, was ich mir mal irgendwann vorgestellt habe mit 30 oder 31 Jahren. Halbtags, also ich hatte ja auch noch keine Kinder damals, halbtags zu arbeiten unter der Prämisse, mehr schaffe, in Anführungszeichen, mehr schaffe ich nicht. Aber es hat mir wahnsinnig gut getan zu sehen, ich schaffe eben doch etwas. Und dieser Job hat mir wahnsinnig dabei geholfen, aus dieser Phase wieder rauszukommen und zu sehen, ich kann trotzdem etwas. Ich kann meinen Beitrag leisten und ich kann auch mit Schmerzen im Berufsleben bestehen. Und ich habe dir das im Vorgespräch ja erzählt und du sagtest, das ist mir damals gar nicht bewusst gewesen. Es hat Tage gegeben, da bin ich aus der Bürotür rausgegangen und habe erstmal geheult, weil es einfach so anstrengend gewesen ist. Es ist wahnsinnig anstrengend gewesen, aber egal. Also nein, es war natürlich nicht egal, aber es war für mich deutlich besser, als dieses Zuhause zu sitzen. Denn ich habe ja gute Tage auch gehabt. Ich habe Tage gehabt, da war ich fit und motiviert und ich wollte hier einmal was machen. Ich war nie der Typ, der jetzt sich darauf ausgeruht hätte oder der Bock drauf gehabt hätte, irgendwie nur zu Hause zu sitzen. Ich wollte ja. Mhm. Ich wollte ja, und das war gut, dass ich das gemacht habe. Und ich bin stolz darauf, dass ich den Drive irgendwann gekriegt habe. Und wie gesagt, das klingt jetzt so easy, als wäre es so einfach gewesen. Und ich hätte dann irgendwann gesagt, ah komm, jetzt bewirbst du dich halt, jetzt machst du das mal. Nein, das war es nicht. Das war ein langer Weg. Und wie gesagt, wir reden hier von Jahren, wirklich von Jahren, die das gebraucht hat. Und heute bin ich nochmal an einem ganz anderen Punkt. Und es hat sich nochmal eine ganz andere oder positive Richtung alles entwickelt. Das konnte ich damals aber nicht wissen. Aber das hat mir ganz viel geholfen. Und das Stichwort, ich glaube, ich habe auch in einem Beitrag mal darüber geschrieben, das Stichwort war wirklich radikale Akzeptanz. Mhm. Also akzeptieren, das ist eine chronische Erkrankung. Das ist richtig scheiße. Anders kann man das ja nicht benennen. Es ist richtig scheiße. Das ist überflüssig. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich weiß nicht, warum das bei mir so schlimm ist. Ich weiß nicht, warum bei mir kein Medikament hilft. Kein Arzt, keine Ärztin konnte mir das bisher beantworten. Niemand. Es ist einfach so, aber ich kann damit leben. Ich kann trotzdem ein gutes Leben leben. Ich kann trotzdem im Beruf eine Leistung erbringen. Dabei hast du mir auch sehr geholfen damals, weil du mir das ermöglicht hast, auch im Rahmen dieser, mich einbringen zu können. Und das hat mir einfach wahnsinnig gut getan.
Ach Miriam, das ist sehr, sehr nett, dass du das sagst. Ich wollte nämlich auch kurz darauf zu sprechen kommen, weil ich meine, ich war jetzt natürlich außenstehender Beobachter und wir haben jetzt nicht jeden Tag 8 Stunden, also 8 Stunden sowieso nicht, aber auch 4 Stunden nicht permanent miteinander zu tun gehabt. Wir saßen auch nicht in einem Büro, aber ich habe dich als eine sehr fleißige, zuverlässige, sozial kompetente sowieso Kollegin erlebt, die unheimlich ein unheimlich hohes Pensum an Arbeit weggearbeitet hat oder geschafft hat tatsächlich. Also das muss man einfach hier erwähnen. Und das sind jetzt einfach keine falschen Lorbeeren, sondern ich möchte einfach nur jetzt nochmal darauf zu sprechen kommen, wie du nachdem, also ich wusste das ja alles gar nicht, hast du mir jetzt heute vor kurzem erst erzählt, 10 Jahre später, dass du da teilweise mit Schmerzen in diesem Büro saßt und dich durch auch neue Themen, es waren ja jetzt nicht, wie du vom Hotel an der Rezeption hattest ja erzählt, ne? Es waren teilweise routinierte Arbeiten. Hier war es ja nicht alles routiniert, teilweise waren es ja auch neue Dinge, in die du dich auch thematisch einarbeiten musstest, das weiß ich ja noch ungefähr. Und wie du da mit Schmerzen gesessen hast, also ich habe nichts davon mitbekommen. Ich weiß nicht, ob andere Kolleginnen, keine Ahnung. Du hast sicherlich, bist offen damit umgegangen und hast auch mal gefehlt hier und da mal 2-3 Tage, aber auch nicht wesentlich mehr als auch andere, sagen wir mal andere ohne deine Erkrankung. Und trotzdem war das wirklich also zwischen uns ein super tolles Zusammenarbeiten, wollte ich nur sagen. Ja.
Danke.
Und Schmerz, also trotz dieser gewaltigen Schmerzen, das ist kaum zu beschreiben. Ich hab dir heute gerade, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, habe ich gesagt, Miriam, mein Körper hat sich heute auf dich eingestimmt, ich habe Kopfschmerzen. Und das, was ich jetzt erlebe heute, erlebe ich einmal im Jahr vielleicht. Ich kenne keine Kopfschmerzen, für mich ist das neu. So, und ich habe heute zu kämpfen. Und da habe ich gesagt, guck mal, wenn das wirklich nur ein Bruchteil, also ich kann ja überhaupt gar nicht mitreden, aber wenn das wirklich auch nur ein Bruchteil ist, das ist der Wahnsinn. Ne? Also einfach auch, es ist ja auch nicht auf der Couch liegen, sondern sich mit Dingen beschäftigen, bewusst Dinge abarbeiten, Verantwortung übernehmen für Dinge, die du tust, ne? Und nicht nur auf der Arbeit, sondern jetzt auch zu Hause. Weiß nicht, ob du jetzt schon so weit wärst, aber das wäre jetzt mein Übergang auf ein weiteres Leben nach dieser gemeinsamen Zeit, die wir gemacht haben. Was ich wohl
ja. Ja. Bin soweit.
Ist soweit. Ja, das wäre jetzt vielleicht die nächste Frage oder das nächste Thema, wie du hast 2 Kinder. Ich habe auch 1 und man, also viele Mütter sagen ja, ach Anna, komm, 1 ist nichts, ne, im Vergleich zu 2. Das höre ich, da sehe ich öfter. Insofern, also wie macht man das? Und ich meine, du bist ja momentan auch beruflich unterwegs. Du bist nicht nur Mama, sondern du arbeitest, das weiß ich. Teilzeit, glaube ich, auch, ne?
Genau, 50%.
Ja. 50%, das heißt auch wieder 4 Stunden am Tag oder wie auch immer.
Ja, richtig.
Plus die 2 Kleinkinder. Ja, erzähl mal, wie läuft das?
Ja, also das läuft eigentlich im Moment ganz gut. Ja, abgesehen von den Problemen, die ja in den letzten 2 Jahren alle um uns rum haben. Ne? Natürlich bedingt durch die Pandemie und Ausfälle und was man halt immer wieder so hat mit kleinen Kindern. Und hier ist einer krank und da ist einer krank und der Kindergarten hat Notbetreuung und diese ganzen Geschichten. Diese Probleme haben wir alle, aber wir haben halt das große Glück, eine Familie zu haben, die uns sehr unterstützt, zwei Omas zu haben, die halt sehr gerne auch die Enkelkinder mal nehmen und uns da sehr gut helfen. Und was uns jetzt über die letzten 2 Jahre auch immer sehr geholfen hat, dass mein Mann und ich halt beide viel im Homeoffice auch arbeiten können. Also ja, jetzt von irgendwelchen Lockdowns und so weiter mal abgesehen, also wir beide 50%, beziehungsweise mein Mann noch etwas mehr im Homeoffice hat, was nicht heißt, dass man da nebenher irgendwelche Kinder betreuen könnte. Das
also so die Lachnummer Nummer 1. Ja, tatsächlich. Ja.
Aber es spart natürlich einfach Zeit, dadurch, dass man nicht noch irgendwie mehr rumfahren muss und es ließ sich dann einfach schon mal eher einrichten, dass vielleicht meine Oma einfach hier hinkommt für den Vormittag oder so, ne? Dass man nicht noch wer weiß wohin rumfahren musste. Und und gerade Migräne, dass das natürlich dann leichter zu handeln ist, zu sagen, wenn es dann gar nicht geht, lege ich mich halt zwischendurch dann doch mal eine Stunde hin und setze mich halt dann wieder an den Rechner. Das geht natürlich deutlich einfacher, als wenn man auf der Arbeit sitzt. Wobei ich halt sagen muss, dass sich diese Frequenz im Laufe der Jahre halt nochmal deutlich, deutlich verbessert hat. Mhm. Wobei ich jetzt, also ich will gar nicht den Sprung jetzt direkt machen zum Heute. Ich würde jetzt gerne nochmal ein paar Jahre zurückgehen. Auch zu der Frage, wo wir im Vorfeld ja auch drüber gesprochen hatten, wie haben wir oder warum haben wir uns vielleicht auch für Kinder oder für das erste Kind entschieden, trotz der Migräne. Mhm. Also ich habe mein erstes Kind bekommen mit 35 und das zu einem Zeitpunkt von eben 20 plus Migränetagen im Monat, wo natürlich sich manche Außenstehende denken könnte, um Gottes Willen, wie kann man sowas machen? Wie kann man dann noch ein Kind bekommen? Wie kann man sich denn nur überlegen, das noch irgendwie hinzukriegen? Zumal halt auch damals schon klar war, wenn wir Kinder bekommen, dann werde ich halt auch nach einem Jahr wieder in den Beruf gehen, in Klammern müssen. Also das stand für uns nie zur Debatte, dass ich irgendwie 3, 4, 5, 6 Jahre hier in Elternzeit gehen würde. Also das musste schon dann irgendwie funktionieren. Und natürlich gab es da einfach auch Bedenken. Also sowohl von meinem Mann als auch von mir, weil man hat ja auch keine Erfahrungswerte vorher. Und so ein Kind kann man nicht mal ausprobieren.
Schade eigentlich. Es müsste sowas geben, so ein Übungs-Camp.
Ja, kann man nicht, wie irgendwo, man leiht sich mal ein halbes Jahr von irgendwem einen Hund oder eine Katze aus und probiert ja. mal, ob man das schafft, mit dem jeden Tag Gassi zu gehen. Das funktioniert halt alles nicht. Mm. Man macht's oder man macht's halt nicht. Und ja, ich habe halt schon immer den Kinderwunsch gehabt. Also ich konnte mir mein Leben eigentlich immer nur mit Kindern vorstellen. Also wenn es jetzt aus irgendeinem Grunde nicht geklappt hätte, dann wäre es was anderes gewesen. Hätte ich mich sicherlich damit auch irgendwie arrangieren können, dann, wenn es so hätte sein sollen. Aber ja, ich wollte das gerne und wir haben das lang und oft besprochen und haben eben auch das in der Familie besprochen, mit den jetzigen Großeltern eben auch besprochen und die haben uns alle ihre Unterstützung zugesagt. Mhm. Es gab also vorher auch schon Enkelkinder und auch da haben sich die Omas wirklich immer sehr eingesetzt und das hat mich halt immer sehr hoffnungsfroh gestimmt. Ich meine, natürlich ist klar, dass das niemals eine 100-prozentige Lösung ist oder nichts ist, worauf man sich zu 100% verlassen kann und sollte und dass die Omas nicht in der Pflicht sind, sich zu kümmern. Mhm. Aber das Gefühl zu wissen, da ist jemand, den ich zur Not, gerade so in der ersten Zeit mit so einem Neugeborenen, ich weiß, dass ich zur Not, wenn mein Mann auf der Arbeit ist und ich komme hier überhaupt nicht klar, dass ich zur Not meine Mutter oder meine Schwiegermutter anrufen könnte und die würden kommen. Das hat mir also sehr viel Druck rausgenommen.
Schön. Mhm. Kenne ich auch. Insofern, ja, ich kann es nur vollziehen. Mhm.
Und wir haben uns dann eben also dazu entschieden und in der Schwangerschaft mit dem ersten Kind war es dann so, dass ich am Anfang, ja, also eigentlich noch mehr ging ja kaum, aber fast noch mehr Migräne hatte als vorher. Mhm. Und dann hatte ich aber ein halbes Jahr lang kaum Migräne.
In der Schwangerschaft.
In der Schwangerschaft. Und das war natürlich ein Traum für mich. Das war wirklich eine neue, ganz neue Erfahrung nochmal. Und das war ganz, ganz toll. Und zum Ende her kam das dann so ein bisschen wieder. Und ja, auch nach der Entbindung dann. Und ja, das erste Kind, es ist sowieso alles neu und alles überfällt einen irgendwie und überfordert einen. Ich bekam dann auch ganz viel Migräne, also ganz viele Attacken, aber ganz kurze Attacken. Mhm. Also es war vorher wirklich oft so, dass das bei mir Tage und manchmal hatte ich 2 Wochen am Stück Migräne. Also das hörte einfach überhaupt nicht auf. Und dann hatte ich eine Attacke und am nächsten Tag war die weg. Dann hatte ich 2 Tage Ruhe und dann kam die nächste. Also das war auch nicht schön, aber es hatte sich irgendwie was verändert. Ja, das war sehr entlastend, aber auch zu merken, okay, auch wenn ich Migräne kriege und auch wenn ich so eine Aura habe, ich kriege das irgendwie gehandelt. Also irgendwie hat das funktioniert. Mhm. Und meine Schwiegermutter war auch sehr viel da und hat auch wirklich sehr viel geholfen und hat dann einfach auch mal das Kind genommen und ist dann einfach mal eine Stunde spazieren gegangen. Und ich konnte mich dann mal hinlegen. Also das ist sowieso immer Gold wert und dann halt erst recht. Und ich habe dann, ja, glaube ich, sehr davon profitiert, dass irgendwie die Hormonlage anders war, obwohl ich das vorher nie damit in Verbindung bringen konnte. Aber so die ersten 1,5 Jahre nach den Entbindungen jeweils waren eigentlich so die besten Zeiten.
Ach, wie cool.
Ich habe dann irgendwann nochmal nachgeschaut, so im Vergleich, wenn man dann sieht, also so aufs Jahr gesehen, hast du in einem Jahr irgendwie 250 Migränetage und in dem anderen Jahr hast du 30. Ich meine, das ist, ne, also was für ein Unterschied.
Was für eine Lebensqualität.
Ne? Ja.
Wahnsinn. Da wolltest du wahrscheinlich nur noch schwanger sein, ha?
Ja, nur schwanger. Gut, dafür war dann die zweite Schwangerschaft wieder nicht toll genug, weil, also daran hat man auch wieder gesehen, wie unberechenbar das einfach ist.
Verstehe.
Denn in der zweiten Schwangerschaft ist es also ganz extrem gewesen. Und also die ganze Schwangerschaft über. Also da habe ich keine gute Phase gehabt. Und das, was ich ganz am Anfang beschrieben habe, diese neurologischen Ausfälle mit Lähmungserscheinungen und Sprechstörungen und sowas, das habe ich also in der zweiten Schwangerschaft mehrfach gehabt.
Wahnsinn.
Und das ist also wirklich ganz furchtbar, gerade diese Sprechstörungen, das kann man sich so vorstellen. Im Gehirn sind die Wörter da, also man weiß, was man sagen möchte, aber man kriegt sie nicht raus. Mhm. Deshalb nicht Sprachstörung, sondern Sprechstörung.
Verstanden.
Man kriegt sie nicht raus. Und da habe ich wirklich wahnsinnig schlimme Attacken gehabt. Und dann war auch nichts mehr mit, ich ziehe jetzt hier trotzdem meinen Tag durch. Also das ist eigentlich inzwischen meistens mein Motto. Wenn ich Migräne habe, dann ziehe ich einfach erstmal trotzdem durch, was so geht. Das ging einfach nicht. Es ging nicht. Und aber warum das so ist, ich verstehe es nicht. Und ja, weiß man nicht. Man weiß es einfach nicht. Aber unterm Strich bin ich einfach froh, dass ich mir diesen Wunsch nicht habe nehmen lassen. Ich habe ihn mir nicht nehmen lassen und ich glaube, mein Mann ist genauso, nicht ich glaube, ich weiß, mein Mann ist genauso froh, dass ich mir das nicht habe ausreden lassen. Und natürlich ist das manchmal anstrengend. Nein, es ist oft anstrengend. Aber es ist nicht oder nicht nur wegen der Migräne anstrengend, sondern das Leben mit Kindern und Job und Haushalt und Partnerschaft und allem drum und dran, was
ihr. Katzen habt ihr auch noch?
Eine.
Achso, ich dachte, ihr hättet mehrere. Okay.
Wir haben ein bisschen reduziert, aber gut, die Katze macht die wenigste Arbeit.
Ja, okay.
Nein, das muss man einfach ehrlich sagen. Das Leben ist anstrengend, aber ich würde dieses Leben für nichts mehr eintauschen wollen. Mhm. Und ich bin wahnsinnig froh, dass wir uns das getraut haben, das trotzdem so zu machen.
Mhm. Ja. Ja. Miriam, eine Frage noch vielleicht, bevor wir jetzt so langsam zum Schluss kommen, dass die Zeit verfliegt so schnell. Du hattest erzählt, damals, als es dir extrem schlecht ging, das war so in deinen 20ern, so Mitte 20, ne? Und da hattest du gesagt, du wolltest keine Verabredungen mehr machen und mit Freundschaften war das schwierig. Da war dein Mann schon bei dir, so habe ich es verstanden.
Genau.
Und wenn man das jetzt über diese Zeitachse sieht, die Frage geht so in Richtung Menschen an deiner Seite. Also dein Mann hat dich von da aus begleitet und ist geblieben, das ist schön zu hören. Und das ist toll. Wie ist es mit Freundschaften? Also erstens, gibt es da Menschen, die dich von da aus begleitet haben und immer noch da sind? Und B, wie ist es heute mit Verabredungen? Immer noch schwierig oder sagst du, nee, ich lebe jetzt ein normales Leben und möchte mir gar nichts mehr verkneifen?
Also auf die erste Frage zu kommen, ja, diese Menschen von damals, die gibt es immer noch. Also ich habe zwei sehr gute Freundinnen, die mich eben auch aus dieser Zeit noch kennen. Also natürlich auch andere Menschen, auch neu dazugekommen, die ich gerne mag und die mich gerne mögen. Aber insbesondere diese zwei langjährigen Freundinnen, die auch durch diese Zeit mit mir gegangen sind, die das mit auch durchgestanden haben. Die Verabredungen heute, ich treffe sie einfach trotzdem. Mhm. Die Ausfälle gibt es zum einen nicht mehr so oft und zum anderen gehe ich damit auch ein bisschen anders um. Habe ich neulich noch mit Bekannten drüber gesprochen. Früher hätte ich zum Beispiel, wenn ich jetzt gemerkt hätte, ich kriege Migräne, dann hätte ich halt die Verabredung sofort abgesagt. Heute denke ich mir, guck erst mal, wie es wird. Und ich gehe dann dahin. Also ich würde vielleicht nicht auf ein Konzert gehen, zum Beispiel, wo es laut ist und voll. Mhm. Ne? Aber je nachdem, um was es geht, würde ich zum Beispiel vielleicht sagen, ich gehe hin und würde dann nach 2 Stunden sagen, hey, hör mal, mehr schaffe ich halt heute nicht, ne? Oder das ist mir dann jetzt zu viel, ich würde dann halt jetzt wieder gehen. Mhm. Oder im Vorfeld abklären, hey, können wir statt, was weiß ich, in die Stadt zu gehen, um essen zu gehen, können wir uns vielleicht bei dir zu Hause treffen. Sowas, ne? Also ich würde halt nicht direkt alles canceln, sondern eben gucken, was ist im Rahmen meiner Möglichkeiten. So halte ich das eigentlich inzwischen bei allem. Also eben mich nicht mehr, wenn ich merke, oh Gott, es geht jetzt los, du musst jetzt sofort nach Hause, du musst dich jetzt sofort hinlegen. Das geht mit Kindern sowieso nicht mehr. Aber so halte ich das bei allem, beruflich und privat. Ich merke, das geht los. Ich habe nicht mehr dieses, ach du Scheiße, du musst jetzt alles absagen, sondern in der Regel gucke ich erstmal, wie wird's denn? Was ist denn noch zu machen? Was ist denn noch zu erledigen? Wie kriegst du das hin? Wenn alles überhaupt nicht geht, kann ich immer noch sagen, es geht nicht. Mhm. Aber ich gucke erstmal.
Schön. Schön. Damit einhergehend, vielleicht magst du da eine Botschaft hinterlassen für vielleicht Mitbetroffene oder jetzt mal Menschen mit grundsätzlich chronischen Erkrankungen oder sowas oder lieber nicht. Was würdest du sagen?
Nein, also ich meine, ich kann natürlich nur individuell für mich und für meine Situation und für mein Umfeld sprechen. Und ich oder wir haben, wie gesagt, einfach eine sehr gute Unterstützung, gerade durch die Familie und aber auch durch Freunde. Ich würde einfach nur allen wünschen, die durch chronische Erkrankungen oder ich beschränke das jetzt mal auf chronische Schmerzen, weil über alles andere kann ich einfach nicht reden, weil ich keine Ahnung davon habe. Mhm. Aber dass alle, die chronische Schmerzen haben, es vielleicht schaffen, an einen Punkt zu kommen, wo sie in Möglichkeiten denken. Also nicht nur in Defiziten, sondern in Möglichkeiten. Und das muss ja nicht heißen, trotzdem arbeiten zu gehen oder trotzdem eine Familie zu gründen oder trotzdem was weiß ich was zu machen, wenn das einfach nicht möglich ist. Weil zu schauen, was kann ich denn individuell für mich möglich machen, den Fokus nicht dahin zu lenken, was geht nicht, sondern zu gucken, was geht denn trotzdem. Mhm. Und natürlich sollte man immer schauen, was kann ich tun, um mit der Erkrankung besser umzugehen oder um in meinem Fall jetzt die Migräneattacken zu verringern. Also ich nehme im Moment auch ein Medikament zur Prophylaxe jeden Tag, damit ich weniger Migräneattacken habe. Und ich traue mich das immer kaum zu sagen, ich bin im Moment so lange attackenfrei wie noch nie in meinem Leben. Cool. Also Halleluja, ich habe seit, ich glaube, 2,5 Monaten keine Migräne mehr gehabt. Das ist ein Traum. Also das erkaufe ich mir natürlich durch ein paar Nebenwirkungen, aber trotzdem ist es ein Traum. Mhm. Aber das fände ich schön, dass man das hinzubekommen, zu schauen, was geht und nicht zu schauen, was geht nicht. Aber wie gesagt, da habe ich Jahre für gebraucht und ich bin da auch noch nicht mit fertig. Das ist ja ein Weg und nicht ein Ankommen und sagen, heute bin ich aufgestanden und jetzt mache ich das mal so.
Jetzt weiß ich, wie die Welt funktioniert.
Ja. Genau, so ist es, denn so ist es nicht.
Den Satz in Möglichkeiten denken und nicht in Defiziten fand ich voll schön. Könnten wir als Titel nehmen für unsere Freunde. Gucken wir mal, sprechen wir später drüber.
Ja. Oder dann möchte ich mir einen schönen Satz noch sagen, habe ich
vorhin natürlich
zu meinem Mann noch gesagt. Das ist eine Karte, die hing bei meinem Physiotherapeuten im Behandlungszimmer. Da stand, glaube ich, drauf, ich weiß nicht, ob ich es jetzt falsch zitiere, alle haben gesagt, das geht nicht. Und dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht.
Gemacht, ja.
Und den finde ich mega.
Ja, das stimmt.
Ja, weil alle sagen, um Gottes Willen, wie kannst du denn mit Migräne arbeiten? Mhm. Wie kannst du denn mit Migräne noch irgendwie rausgehen? Wie kannst du denn da mit deinen... Ich kann das. Das ist meine individuelle Situation mit meinen Schmerzen, mit meinem Körper, den ich nach über 10 Jahren so einschätzen kann. Das muss bei jemand anderem überhaupt gar nicht so sein. Da geht das vielleicht gar nicht. Das geht bei mir. Aber nur weil irgendjemand sagt, das ist so, oder weil mir jemand sagt, ja, aber die Triptane müssen aber helfen, das kann aber nicht sein. Das habe ich auch schon gehört. Das kann nicht sein. Das gibt es nicht. Es gibt keine Migräne, die eine Woche lang anhält. Das gibt es nicht.
Mhm, doch. Das ist interessant. Und das haben Mediziner gesagt, oder?
Ja, das gibt es nicht. Mich hat ein Schmerztherapeut hat mich zum Augenarzt geschickt, weil ich gesagt habe, aber ich habe doch eine Aura in 100% der Fälle vor jeder Attacke, immer, hat mich zum Augenarzt geschickt. Natürlich hat er nichts gefunden. Mhm. Aber wie gesagt, also man wird irgendwann Expertin auch für den eigenen Körper und für die eigene Erkrankung. Und es gibt nichts, was es nicht gibt. Und wie gesagt, ich kann nur für mich selber sprechen und bei meinen eigenen Möglichkeiten schauen.
Schön, klasse. Jetzt bist du 40, haben wir am Anfang schon verraten. Du hast ja mindestens die Hälfte deines Lebens noch vor dir. Da gibt es noch ganz viele Möglichkeiten. Wer weiß,
ja, genau.
Wer weiß. Ja, Miriam, ich glaube, ich würde aufgrund der Zeit so langsam auch zum Schluss kommen. Wir haben, glaube ich, jetzt auch schön alles abgerundet zum Schluss und ein paar Botschaften rausgelassen. Vielleicht sagst du uns noch, oder den ZuhörerInnen, die das spannend finden, deine Geschichte, wo man dich finden kann, wenn du das magst, ja, wo man dich finden kann, weil du klärst auf deinem Kanal, Instagram-Kanal, viel über das Thema auf. Nicht nur darüber, du hast ja verschiedene Themen, aber eins davon ist das. Und ich finde, das machst du auf eine sehr unterhaltsame und charmante Art, mit viel Humor, aber auch Ernst dahinter. Und ich lese gerne deine Beiträge und das ist nur eine Empfehlung für alle, die jetzt gerade zuhören. Magst du mal sagen, wie du da heißt im Internet?
Ja. Genau, ich müsste jetzt selber mal nachschauen, wie
das genau geschrieben wird.
Wie es genau geschrieben wird, genau. Und also ich bin ja kein Migräne-Aufklärkanal oder sowas, überhaupt nicht. Ich nenne das ja immer, ich bin ein kleiner Gemischtwarenladen. Ich kann und will mich nicht auf ein Thema festlegen. Und das ist bei mir wirklich auch was ganz Kleines, was ich aus Spaß an der Freude mache. Und genau, der Kanal heißt Kopflast-Ich, also Kopf.last.ich. Also wer Lust hat, in meinen kleinen Gemischtwarenladen reinzuschauen, der oder die kann das natürlich gerne machen und da einfach mal gucken. Und ich lasse da einfach ein bisschen an meinen Gedanken oder Themen teilhaben. Das findet meistens eigentlich immer ziemlich spontan statt, wenn ich dann die Zeit und die Muße habe, neben all dem anderen dort was zu schreiben. Und es gibt auch ein paar Beiträge eben über die Migräne oder mein Leben mit Migräne, mal mehr und mal weniger. Aber wie gesagt, ich sehe mich da nicht irgendwie als Aufklärerin über die Erkrankung. Das machen viele andere schon sehr, sehr gut und da gibt es wirklich tolle Profile, wo man sich sicherlich auch da noch mal ganz viel mitnehmen kann.
Okay, jetzt machst du dich ein bisschen klein, aber ja, ich verstehe, was du meinst. Genau, also ich werbe ja für die Unterhaltung, genau, nicht nur für die Aufklärung, sondern auch für die Unterhaltung auf deinem Kanal und das machst du ganz toll.
So. Ja, danke schön.
Bitteschön. Zum Schluss unserer Folge und zum Schluss unseres Gesprächs stelle ich meinen Gästen, du hast ja ein paar Podcast-Folgen von mir gehört, hast du mir verraten, zum Schluss der Podcast-Folgen stelle ich immer die sogenannten Speed-Dating-Fragen. Magst du dich darauf einlassen?
Ja, ich habe mir die auch bei den anderen schon mal so angehört und habe erst überlegt, mache ich mir dazu irgendwelche Stichpunkte und habe mir dann überlegt, nein.
Ja, genau. Ich sage ja immer aus dem Bauch heraus, das ist jetzt nicht ganz aus dem Bauch, wenn du die kennst, aber egal, trotzdem. So, wir fangen jetzt an. Wenn du heute in die Vergangenheit zurückreisen könntest, was würdest du gerne deinem 15-jährigen Ich über die Zukunft erzählen? Hättest du da einen Tipp für die kleine Miriam?
Tja, ja, über die Zukunft. über die Zu- also diesen Zusatz über die Zukunft, den finde ich ein bisschen schwierig.
Mhm. Über deine eigene Zukunft.
Tja, weil was soll ich da sagen? Es wird alles, ist alles nicht so schlimm.
Genau.
Es wird nicht so heiß gegessen wie gekocht. Das sind jetzt das sind alles so Plattitüden.
Ja, aber passt vielleicht.
Es passt vielleicht. Also, weil ich glaube, 15, das war so ein Alter, wo ich mir unfassbar viele Gedanken gemacht habe um die Welt, um mich, um die Menschen um mich herum und glaube ich alles sehr schwer genommen habe. Und vielleicht würde ich mir dann sagen, es kann auch noch mal ganz viel Leichtigkeit in dein Leben kommen.
Ja. Das ist schön. Genau, hinter dir, ich sehe jetzt Miriam ihr nicht. Hinter ihr ist ein schönes, helles Zimmer. Da kommt Sonne raus, die Sonnenstrahlen und das passt jetzt zu dieser Antwort. Leichtigkeit und alles wird gut, sehr positiv. Wenn du in die Zukunft reisen könntest, was würdest du dein 90-jähriges Ich fragen wollen?
Ich glaube, ich würde mich fragen, ob ich zufrieden bin.
Ja.
Ja, ich glaube, ich würde gar keine Details wissen wollen, weil dann würde ich ja überlegen, was ich jetzt wieder alles anders hätte machen müssen, wollen, sollen. Ich würde einfach nur fragen, bist du zufrieden?
Ist alles gut. Ja. Genau, ja. Was würdest du dir für unsere Welt an Veränderungen wünschen?
Für die ganze, also für die Welt ist jetzt sehr groß gegriffen. Ich würde mal bei unserer Gesellschaft im Kleineren vielleicht anfangen. Ich würde mir wünschen, ein bisschen mehr Blick im Allgemeinen über den eigenen Tellerrand hinaus. Ein bisschen mehr Wohlwollen für andere Lebensrealitäten. Ja, ich überlege gerade, wie ich das erklären soll. Also, dass man nicht nur so in dem eigenen Bild, in dem eigenen Ideal vom Leben so verhaftet ist. Also, ich denke gerade daran zurück, wie ich so war, als ich mein erstes Kind bekommen habe und auch so meine Vorstellungen hatte, wie das alles so zu laufen hat. Das Bild davon, wie man mit Kindern eben umzugehen hat und das so mein Ideal war und ich nicht verstehen konnte, dass andere das anders machen. Dass man da ein bisschen loslässt und einfach sehen kann, dass es bei anderen anders sein kann und dass das auch in Ordnung ist. Und dass jeder sein Päckchen zu tragen hat und dass wir bei anderen immer nur vor die Fassade schauen können. Und ein bisschen mehr Offenheit dafür und vielleicht auch schon mal ein bisschen mehr ins Gespräch kommen und nicht so viel verurteilen oder beurteilen, ein bisschen weniger Vorurteile haben und ein bisschen mehr einfach anschauen und offen sein. Und nicht so schnell damit sein, ja, sich eine Meinung zu bilden. Also ich will mich da überhaupt nicht ausschließen. Man ist da ganz, ganz schnell dabei. Nee. Man sieht eine Situation und bildet sich ein Urteil. Das würde ich mir wünschen, dass wir das schaffen, das ein bisschen weniger schnell zu tun und mehr ins Gespräch kommen.
Das würde ich mir tatsächlich auch wünschen, Miriam, du sprichst mir aus dem Herz.
Also mir fehlten eben die bisschen die Worte, also etwas mehr Wertschätzung. Mehr, weniger verurteilen, weniger urteilen, mehr wertschätzen. Mhm. So. Wie gesagt, da packe ich mir selber auch an meine eigene Nase, gar keine Frage.
Tatsächlich, du hast ja das Thema Kinder angesprochen, da sind wir gar nicht so tief reingegangen, aber gerade was das Thema angeht, da kann man ja wirklich, und vielleicht ein Beispiel, wenn du sagst, man sieht irgendwas, ein schreiendes Kind im Supermarkt an der Kasse und eine vielleicht überforderte Mutti oder was auch immer, was man dann denkt, so als ja kinderlos oder wie auch immer oder im Erwachsenenalter und bildet sich sofort natürlich seine Meinung. Ne? Also und ich nehme mich davon auch nicht aus, ne? Dass man das früher anders gesehen hat als dann jetzt doch mit Kindern tatsächlich.
Ja, auch das, was ich vielleicht auch schon mal von mir gegeben habe, also meine Freundinnen, die haben alle vor mir Kinder bekommen. Ne? Wie gesagt, ich habe mein erstes Kind mit 35 bekommen. Und wenn ich mir im Nachhinein schon mal denke, meine Güte, also was hast du damals losgelassen? Du hast es einfach nicht besser gewusst.
Nicht besser gewusst.
Aber heute genauso andersrum, das eben dann auch so zu sehen, dass Leute, die mir vielleicht dann irgendwie mir einen schrägen Blick zuwerfen oder sonst irgendwas, mir genauso zu denken, okay, aber die wissen es vielleicht auch nicht besser, weil sie in dieser Situation einfach nicht drinstecken. Man kann eben immer nur aus der eigenen Perspektive auf Dinge blicken. Aber da ein bisschen wohlwollender zu sein und einfach zu sagen, okay, das ist jetzt nicht meine Situation, ich kann das jetzt nicht beurteilen und ja, muss mir nicht sofort ein Urteil anmaßen.
Ja, jawohl. Miriam, ich habe nur noch eine letzte Frage für heute. Die lautet, was hilft dir, mit dem Herzen zu denken?
Ja, die ist auch leicht beantwortet, denn das sind tatsächlich meine Kinder. Weil die einfach noch, die sind ja auch noch relativ klein, wie gesagt, sind 2 und 5 und die sind noch so offen und frei in allem, ne? Also so in ihren Emotionen auch. Mhm. Und das wechselt natürlich auch schon mal wahnsinnig schnell und die gehen einem manchmal auch wahnsinnig auf die Nerven.
Ja.
Aber wie viele wunderbare Momente hat man mit denen und was hauen die jeden Tag so raus, ne? An Sprüchen und so. Ja. Und da geht einem dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes einfach das Herz auf, mehrmals am Tag. Und das tut wahnsinnig gut. Und ich hoffe, dass ich mir das ein bisschen bewahren kann, auch wenn die größer werden und das dann eben nicht mehr alles so raushauen. Mhm. Und dass wir uns auch diese Verbindung bewahren können, die Kinder und ich. Ja, auch wenn die mal größer werden, wenn sie irgendwann erwachsen sind und das Band nicht mehr so eng ist, dass es auch dann noch möglich ist. Das wünsche ich mir. Das hilft mir wirklich, mit dem Herzen zu denken.
Ja. Schön. Ja. Das ist ein wunderschöner Schlusssatz, würde ich fast sagen. Wir haben jetzt natürlich über schwere Themen gesprochen, komplizierte Themen und haben das aber zum Schluss schön hinbekommen, das als positive Botschaft zu beenden oder mit einer positiven Botschaft zu beenden. Was jetzt nicht bedeuten soll, Leute kriegt Kinder und dann kommt das Glück, das ist so bestimmt nicht gemeint. Man kann sicherlich auch ohne oder irgendwie anders. Die Botschaft war ja, wie war das, in Möglichkeiten zu denken, nicht in Defiziten, das habe ich mir jetzt behalten, aber du kannst vielleicht, möchtest du noch ein Wort sagen, bevor ich jetzt komplett ausschalte, vielleicht ist dir noch irgendwas eingefallen als Botschaft und ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit, für deine Offenheit, ja, für deine Ehrlichkeit, weil ich hatte ja am Anfang gesagt, das ist nicht selbstverständlich, ne? Und wir haben ja einen Grund, warum wir sowas machen. Wir wollen aufklären, wir wollen vielleicht Menschen da abholen, wo sie gerade stehen und vielleicht auch nicht wissen, wie soll es weitergehen und vielleicht hilft es jemandem, das würde mich freuen, ja. Und ich übergebe kurz das Wort an dich und dann können wir uns verabschieden.
Ja, also nein, ich glaube, Botschaften haben wir jetzt auch genug übermittelt oder habe ich übermittelt. Ich werde wahrscheinlich gleich, wenn wir fertig sind oder in einer halben Stunde oder in einer Stunde denken, oh mein Gott, ich wollte doch noch dies und das und jenes sagen oder du hast da und da viel zu viel und da viel zu wenig erzählt. Das wird wahrscheinlich so sein, aber ich glaube, das macht nichts. Und ich habe ja am Anfang schon zu dir gesagt, das ist für mich so ein bisschen raus aus der Komfortzone und mich trauen, das jetzt einfach mal zu machen und das auszuprobieren. Das ist ein Format, was ich so noch nie genutzt habe. Und ja, mir hat das Spaß gemacht. Ich denke, man merkt das vielleicht dann auch hinterher, dass ich im Laufe der Zeit ein bisschen entspannter geworden bin im Erzählen. Und ja, und wenn dann irgendwas fehlt, mein Gott, dann fehlt was.
Dann machen wir es nochmal. Ne? Das können wir vielleicht mal anteasern. Wir haben noch ein ganz wichtiges Thema. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Ich möchte das noch gar nicht verraten, aber das machen wir einfach nochmal.
Ja, oder so. Ja, das war dann jetzt zum Warmwerden.
Genau, zum Warmwerden. So, Miriam, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich wünsche dir natürlich, dass dir gut geht, auch mit deiner Migräne beziehungsweise ohne Migräne. Und genau, hab Spaß mit deinen Kindern und alles, alles Liebe für dich.
Dankeschön, Anna. Das wünsche ich dir auch.
Bis bald. Hallo, du da draußen. Herzlichen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Am Ende habe ich eine ganz besondere Bitte an dich. Wenn auch du eine spannende Geschichte zu erzählen hast, fühl dich hier und jetzt dazu eingeladen, mich anzuschreiben, mich anzurufen oder persönlich anzusprechen. Vielleicht bist du der nächste Gast in meiner nächsten Podcast-Folge. Darüber würde ich mich sehr freuen. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Abo und eine positive Bewertung da und empfehle den Podcast weiter. Bis zum nächsten Mal in meinem Podcast mit dem Herzen voraus.